Sag mal, wen muss man hier denn eigentlich bumsen, damit dieser scheiß Podcast
losgehen kann? Oh mein Gott, du hast bumsen gesagt. Hatten wir das nicht letztes Mal schon, das Thema? Von wegen, warum man das sagt? Ist ja witzig. Ach, Julian Hutter. Leute, was sollen wir euch sagen? Heute ist Montag, bei euch ist Donnerstag. Wir sind mal so transparent und sagen, wir nehmen 3 Tage vorher auf, weil unsere Kalender proper voll sind. Und ich glaube, ich brauche, Julian, ein neues Handy. Und ich habe mich so vehement dagegen gewehrt, jetzt das neue iPhone zu kaufen. Ich habe noch das iPhone 14. Und ich denke mir, nee, Leute, das will ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob das Fake News sind oder nicht. Jedes Mal, kurz nachdem so ein neues Apple-iPhone gelauncht ist, spackt meins rum. Ist wirklich so.
Aber ich habe dir auch gerade off-air gesagt, dass du jetzt nicht gleich ein neues kaufen musst, sondern Apple da eigentlich schon ziemlich kulant ist. Und wenn da irgendwelche Probleme sind, dann reparieren die das auch. Aber wir wollen jetzt nicht keine negative oder auch keine Werbung für Apple machen. Jana.
Nö, wir haben ja nur eine Podcast-Folge schon mal halb dazu aufgenommen.
Ja, aber da haben wir uns auch nicht nur positiv über Apple geäußert. Ist ja auch vollkommen egal. Genau, wir haben uns gestern schon gehört. Das fühlt sich komisch an, mit dir heute wieder zu sprechen. Aber wir hatten im Wochenkickstart ja einige Dinge, ich sag mal so, angeteased. Und die könnte man ja heute auch wieder vervollständigen. Da ich aber das letzte Mal schon so einen hohen Wortanteil habe, was wirklich ungewöhnlich für uns beide ist, frage ich erstmal dich, wie es dir geht und ob du dann irgendwas mal berichten willst.
Also mir geht's gut. Danke der Nachfrage.
Gerne.
Ich bekomme ziemlich oft momentan, also überdurchschnittlich viel, so richtig extrem, extrem liebe, sehr zugewandte Nachrichten auf Instagram. Und
von Männern?
Nee, das sowieso, aber das ist nichts Neues. Nein, einfach von Frauen oder von Menschen, die sagen, zum Beispiel heute haben ganz viele geschrieben, dass sie zum Beispiel durch mich inspiriert wurden, sich mehr um ihren Gemüsegarten zu kümmern. Oder eine Frau hat mir geschrieben, die meinte, dass sie ein paar Jahre echt in einer sehr, sehr unglücklichen, toxischen Beziehung war. Und ja, meine Trennung jetzt auch und dass es mir jetzt sehr gut geht, einfach dazu geführt hat, dass sie sich lösen konnte. Oder auch einfach Leute, schön, die sagen, dass ich so glowen würde momentan. Und wir wissen ja beide, Komplimente werden bei mir ja meistens dann eher so.
Das liebst du. Jana liebt Komplimente. Kann sehr gut damit umgehen. Vor allen Dingen, wenn man sich, also nicht so ein Gegenkompliment erhofft, aber schon irgendwas Nettes darauf, wird man gnadenlos enttäuscht. Das muss man schon wirklich sagen. Ja. Das muss man wissen, wenn man sich mit dir einlässt. Ne?
Ich habe auch gar keine Ahnung. Ich habe da letztens versucht, mal ein bisschen tiefer reinzugehen, woran das liegt. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Mir ist das irgendwie ein bisschen unangenehm. Also, ich finde das schon schön, wenn Menschen mir Komplimente machen, weil ich höre ja das, was sie sagen und ich lese das und für mich ist es auch ganz wild, dass so viele Menschen irgendwie, also ganz oft höre ich das Wort Vorbild und so. Und auch wenn Freunde mir sagen, dass sie mich lieb haben oder so, dann ich höre das und ich fühle das und ich finde das schön. Es macht mir ein warmes Gefühl. Und gleichzeitig bin ich so unfassbar schlecht darin, darauf dann eine Resonanz zu geben, die nicht sarkastisch ist oder das Ganze so wegwischt. Also wenn man mir zum Beispiel auch, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, sagen würde, oh, du hast einen tollen Pullover heute an, dann wäre eine klassische Heinische Antwort, ja, da muss er dringend mal wieder gewaschen werden. Oder du sagst, hey Jana Heinisch, ich freue mich, dass wir uns heute hören oder so. Und ich, dann würde ich sagen, haben wir doch gestern erst.
Ja. Aber es ist okay.
Ja, ist es okay?
Ja, man kennt dich ja irgendwann. Also man darf halt da nichts erwarten, aber das ist ja auch Stichwort Erwartungsmanagement.
Das stimmt, Erwartungshaltung. Da habe ich letztens auch mit einem Bekannten drüber geredet, der meinte, ich habe einfach aufgehört, in Beziehungen was zu erwarten, dann wird man auch weniger enttäuscht. Und es ist traurig,
ja, aber
wahr zugleich.
Daran glaube ich aber nicht. Ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise. Sondern es gibt, glaube ich, schon Beziehungen, wo man seine Erwartungen auch mal hochschrauben sollte, das auch wichtig ist, wenn man sonst sich selbst auch ein bisschen aufgibt. Weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt. Naja, wollen wir nicht abdriften hier in ein super emotional Thema. Ich habe mir eine Frage für dich überlegt, Julian.
Ich habe mir
ja, was soll ich jetzt hier so selbstreferenziell sagen? Wenn du was wissen willst, Julian, dann frag jetzt. Komm, ich bin jetzt hier gerade emotional. Ich hab mich auch jetzt lange mit einem Bekannten von mir wirklich intens unterhalten. Du erwischst mich gerade einfach in. Jetzt bin ich ein offenes Buch. Frag alles, was du nie wieder die nächsten Jahre fragen willst, kannst du jetzt fragen.
Ja, das mache ich, wenn die Kameras mal aus sind. Das will ich jetzt, da will ich dich nicht vorführen. Okay. Weißt du, da muss ich aber ein bisschen auf dich aufpassen, weil sonst sagst du in zwei Wochen, sag mal, wie konntest du das nur so gnadenlos ausnutzen, mich in diesem vulnerablen Moment?
Nicht
eben, das da. da greift meine, auch wenn ich jünger bin als du. Ich meinte
das auch schon in einem Podcast-Kontext gerade.
Okay, verstehe. Gut. ich wäre ein guter großer Bruder, glaube ich.
Das oder für so eine,
warum ja, für so eine kleine Schwester?
Ich bin echt schlecht darin.
Ja, das machst du voll oft.
Oh Mann, das tut mir leid. Ich bin wirklich ungehobelt.
Oder guck mal, Experiment. Ich finde ja Jana Heinisch, ich habe aktuell eine Schönheitsphase.
Ey, ich habe dir gestern gesagt, deine Haare sehen gut aus.
Ja.
Hä?
Nein, hast du recht. Ja, aber war so ein kleines Live-Experiment.
Habe ich dir gestern
gesagt. Kennst du das? Boah, hat da echt keine Struktur drin, aber wir kommen noch auf unseren Nenner. Wenn man manchmal, vor allem, ich finde du, nee, wir beide, wir haben Tage, da schauen wir uns auch durch die Kamera an und denken, eieieie, was ist da denn gerade los? Zum Beispiel gestern, als du aus dem Busch kamst, wie du das ja gerade gesagt hast. Ja,
gestern war ich wirklich fertig.
Das war wirklich vogelwild, wie du gestern ausgesehen hast.
Vor allem gestern war es halt wirklich so, dass meine Haare unter dem, wir haben ja immer so Headsets auf, unter dem Headset hier vorne noch, die waren noch so richtig im Rhododendron. Also die Hälfte meiner Haare habe ich hier für draußen gelassen. Ich sah wirklich wild aus gestern, ja.
Da hat gar nichts gepasst. Aber das ist ja auch schön bei uns beiden, dass wir mittlerweile auf so einer Ebene sind, wo das ja komplett egal ist. Und dann gibt es aber auch Tage, wenn wir uns gut herrichten, da finde ich, oder ich kann ja nur für mich sprechen, du bist objektiv eine sehr schöne Frau, da finde ich mir dann, ach, Julian Hutter, heute hast du das wieder mal hinbekommen. So. Und aber das gibt's auch auf eine ganz andere Art, dass man sich anschaut und denkt, was ist denn eigentlich gerade los? Ich habe Augenringe bis in den zweiten Keller runter, meine Haare passen mir überhaupt nicht, ich sehe irgendwie aufgeschwemmt aus von, keine Ahnung, zu viel Arbeit oder was auch immer. Und dann ist es auch schön, wenn man sagen kann, nee, aktuell sehe ich ganz gut aus. Findest du nicht?
Ja, voll. Und das merkt man auch, also ich merke das total, dass es mit meiner Psyche zusammenhängt. Also bei mir ist es wirklich extrem. Auch wenn ich schlecht gepennt habe, lange schlecht gepennt habe, Schlafmangel habe, unstrukturierte Tage habe, dann sehe ich auch meistens aus wie ausgeschissen. Und an den Tagen, an den Tagen, wo ich mich gut durchstrukturiere und morgens wirklich, also das fängt auch schon mit dem Kaffee an und das ist kein Joke, an den Tagen zum Beispiel jetzt, wenn ich bei Deluxe Music früh produziere, ne, morgens, wenn ich so eine Call-Tab um 8 habe, ich muss da ja ganz hinten hingucken, für eine Stunde, dann komme ich da an und habe morgens meinen Kaffee so runtergeschlungen, mehr oder weniger, weil mir mein Schlaf natürlich auch wichtig ist, aber ich bin halt jemand, ich kann nicht früher ins Bett gehen, um mich vorzuschlafen, das funktioniert nicht. Also wenn ich weiß, ich muss morgen früh aufstehen, kann ich mich nicht um 9 hinlegen und dann einschlafen. Und es führt einfach dazu, dass ich an diesen Tagen dann einfach chronischen Schlafmangel habe und dann da ankomme wie der letzte Mensch und einfach froh bin, dass es da so Herren Make-up-Profis gibt, die einen dann einigermaßen okay aussehen lassen. Aber ich laufe den ganzen Tag gefühlt dann auf so ein Notstromaggregat und innerlich bin ich leer. Ich bin dann einfach leer und der ganze Tag ist, ich fühle mich, als hätte ich zwei Gehirne. So eins, was einfach nur die Task so abarbeitet und gar nicht denkt. Und das andere, was von oben aus so einer Vogelperspektive wäre, als hätte man so ein zu stark gedrehten Joint geraucht, guckt so runter und denkt, was genau tust du da eigentlich gerade? Bist du dir deiner selbst bewusst? Ja.
Das finde ich aber schön. Aber ich glaube, das haben alle, weißt du, auf allen anderen Ebenen, dass man solche Phasen hat und es irgendwie auch schön, dass man darüber spricht. Ich habe da gerade, Jana, über Instagram habe ich dir ein Bild weitergeleitet, was in diesem Moment von einem Follower kam und das ist genau dein Humor. Das wird dich auf so vielen Ebenen abholen, weil es auch ein bisschen gegen mich ist.
Oh. So, warte. Das ist ja absolut genial. Also, hä, aber hat er das Bild gefaked? Nee, das ist wirklich ein echtes Bild.
Yeah,
also Leute, das ist ein Bild, ihr kennt doch bestimmt alle diese Seiten von Kleinanzeigen-Fails. Das sind sowohl Videos als auch Fotos. Und man sieht auf dem Foto den sprechenden Hut von Hogwarts, der den Leuten aufgesetzt wird, um das jeweilige Haus auszuwählen. Und offensichtlich hatte da jemand einen Tippfehler und da steht oben nicht drüber zu verschenken sprechender Hut, sondern zu verschenken sprechender Hutter. Und das passt natürlich original, aber ich merke jetzt gerade, wo ich das erzähle, das ist bei weitem nicht so witzig, wie wenn man sich das einfach angucken würde. Ich glaube, die Leute, die jetzt zuhören, denken so, wo ist der Joke?
Ihr müsst jetzt mal auf unsere Instagram-Seite gehen, da haben wir das Bild bestimmt hochgeladen. Aber es ist witzig, weil ich auch viel spreche und weil der sprechende Hut sehr hässlich in diesem Moment aussieht und weil er ja auch so denkt, allwissend zu sein. Und das ist halt eine Eigenschaft, die man mir auch nachsagt, weißt du?
Ich glaube, was das angeht, ist er ja auch allwissend. Aber spannend, Julian, du hast nämlich gerade gezeigt, warum deutsche Grammatik manchmal so wichtig ist, nämlich nicht wir haben das hochgeladen, sondern wir werden dieses Bild hochgeladen haben. Das ist deutsche Futur Grammatik. Zwei. Ey, Hammer, oder? Allein, dass wir das ausdrücken können. Ich habe tatsächlich eine Kooperation demnächst mit so einer Sprachlern-App und ich habe mich da mega drüber gefreut, weil ich immer schon, ich habe ja ganz weit entfernt so polnische Wurzeln, also meine Oma ist ja da groß geworden, was heute Polen ist, früher Ostpreußen, also Teil von Deutschland und so. Und die Leute, die natürlich da geblieben sind, plus Verwandtschaft, das ist heute Polen. Dann besuchen wir sie natürlich auch immer nochmal oder haben sie besucht, als sie noch gelebt hat. Dementsprechend leicht polnischer Einschlag. Und häufig ärgere ich mich dann, dass ich die Sprache nicht besser verstehe, geschweige denn spreche. Ich spreche Brocken, aber wirklich, das ist, also ich kriege einen Kaffee bestellt und dann hört es doch auf.
Na, Zdrowie.
Genau, nach Rovias Prost. Aber vor ein paar Tagen zum Beispiel war hier ein Lieferant, der mir ein Regal gebracht hat und ich habe schon gehört, dass es Polen sind. Und sie haben fast gar kein Deutsch gesprochen. Ich konnte aber das bare Minimum verstehen, was sie von mir wollten. Und als er dann gegangen ist und hier die Pakete hingestellt hat, habe ich gesagt, dziękuję bardzo, also das heißt tschüss, ne? Und habe ihm dann noch was dazu gesagt und dann hat er so aufgehorcht richtig und hat dann gefragt, ach, sprichst du Polnisch? Und gesagt, nee, nur ein ganz kleines bisschen. Und dieser Moment, wenn Menschen merken, dass du ihre Sprache sprichst, so ein bisschen wie im Ausland, wenn die Surfer-Dudes feststellen, das ist eigentlich eine komplett deutsche Welle, die da gerade auf der Welle hockt. Mhm. Dieses Leuchten, das durch das Gesicht von Menschen geht, das ist doch eigentlich schön, wenn wir so viele Sprachen verstehen und sprechen würden. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde einfach in dieser Lern-App, werde ich jetzt nochmal so mein Polnisch ein bisschen aufbessern.
Finde ich gut, weil du ja auch gerne immer einen Polnischen machst auf Partys.
Gerne immer? Wann waren wir denn auf Partys?
Wir waren noch nie gemeinsam auf Partys, Jana. Außer auf deiner eigenen. Aber
woher weißt du das denn dann?
Sagst du ab und an. Wenn wir darüber sprechen, sagst du, dass du auch gerne einfach mal so gehst und dass sich Freunde. Oder warst nicht du das, wo wir darüber gesprochen haben?
Also, doch. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir darüber gesprochen haben. Ich mache das manchmal. Ich mache das aber auch, weil ich nicht gut in Verabschiedungen bin, beziehungsweise Verabschiedungen sehr unnötig finde. Also,
ja, da sind wir, genau, das leitet perfekt über. Ich war nämlich am Wochenende, am Samstag, mit meinen Energy-Leuten. Waren wir
feiern. Das habe ich gesehen. So eine witzig peinliche Instagram-Story. Und ich dachte mir, Julian Hutter, wirst du es morgen bereuen oder wirst du es feiern?
Ja, natürlich habe ich es gefeiert. Wenn Natasha Bedingfield zu Unwritten heißt der Song, wurde gegrölt. Und ja. No one else.
Ah ja, stimmt, das war's, genau.
Genau. Und dann ist es aber auch schon so, wir schaffen das nicht oft, muss man zugeben, in der großen Runde, wir waren eigentlich fast alle von der Redaktion, also ja, bis auf zwei. Und die wissen aber schon, dass wenn ich weg bin, dass sie nicht mehr nach mir schauen sollen oder dass sie nicht mehr schreiben sollen, sondern die wissen, Julian ist jetzt gegangen. Weil genau wie du, das mag es, also ich finde es unnötig, mich von jedem zu verabschieden. Die meisten sind total betrunken und es ist auch dann irgendwie allen egal, ob man da ist oder nicht. Genau.
Außer man würde sich jetzt Sorgen machen zum Beispiel. Also
Ja, genau. Aber deshalb sage ich, die schreiben schon gar nicht mehr, weil ich immer sage, Leute, wenn ich weg bin, macht euch keine Sorgen, so wird's ablaufen. Und ich glaube, ich habe eine Theorie, ich glaube, die dann sich bei allen verabschieden, das sind auch so ein bisschen Koketterie-Leute, die wollen dann, dass man sagt, nee, jetzt bleib doch noch ein bisschen. Ach, Quatsch, ist doch gerade so schön mit dir.
Das ist so anstrengend. Das ist genau wie Leute, das finde ich so anstrengend. Aber das ist wie früher in der Schule, wenn, was ist denn da ein gutes Beispiel? Ne, mit schlechten Noten, ne? Wenn dann jemand sagt, oh mein Gott, ich ärgere mich total über meine 2+, eigentlich nur
Die
damit
Fresse,
dann,
Anna, wirklich.
Perlen-Paula.
Ja,
nichts gegen unsere Paula, by the way. Aber
unsere Paula, so gute Besserung.
Ja, die Maus ist krank. Ja, gute Besserung, Pauli, falls du das hörst. Aber ja, hast du recht, gibt's leider zu viele solche Leute. Kann ich auch nicht gut haben und deswegen bin ich dann einfach meistens weg.
Jedenfalls wollte ich sagen, dass das wirklich eine richtig schöne Sache war. Ich finde, man muss das auch können, mit Kollegen und Kolleginnen feiern zu gehen. Und es geht auch nur, finde ich, auf so einer Vertrauensbasis, wenn man sich schon wirklich ein bisschen kennt. Weißt du, wenn man so alle Sorgen lostrinken kann, wie man jetzt bei den Kollegen ankommt, weil man weiß, man hat jetzt einen guten Abend zusammen. Bei uns sind immer alle komplett in Beziehungen. Das heißt, es ist sind nie so flirty Vibes, sondern man ist jetzt dann nur da, um mit den Kollegen einmal im Jahr, öfter schaffen wir es fast eigentlich nicht, in der Größe, einen richtig guten Abend zu haben. Also man macht immer untereinander schon viel, auch öfter über mir, aber in der Großmenge, wo alle zusammen sind, schaffen wir es irgendwie nur ein, zwei Mal. Man nimmt dir immer vor, jetzt machen wir das öfter, Bullshit, es klappt nie und es ist auch völlig okay, dass es nicht klappt, sonst wäre es nichts Besonderes. Aber ich fand, das war ein ausgesprochen schöner Abend und Fun Fact, immer wenn ich feiern bin, Engtanz im Metropol und immer wenn ich feiern bin, werde ich von Antenne Allmann-Hörern angesprochen. Immer da. Ja, das geil. Ist so witzig. Meine Theorie ist, dass man halt dann Alkohol getrunken hat und so die Barrier fällt, weißt du?
Ah, das kann natürlich sein. Ja, ich meine, wenn ich angesprochen werde, dann sagen die Leute halt nicht, ich höre deinen Podcast, sondern dann sagen die, Heinisch, oder dann weißt du halt nie, was ist jetzt der Connect genau, also woher kennen die dich oder was hören die oder gucken die von dir? Aber das fände ich eigentlich mal interessant, wenn Leute dazu sagen würden, so und so oder deswegen gucke ich deinen Scheiß an oder dein Garten-Content oder was auch immer. Jörn, du kannst jetzt aussuchen. Zuerst mein Kulturtipp oder zuerst meine erste Frage?
Deine erste Frage.
Gut, meine erste Frage lautet, wenn es das Prinzip von Verantwortung, was wir für viele Dinge im Leben haben, nicht gäbe, welche Sachen würdest du dann auf jeden Fall nicht mehr machen? Ich gebe dir kurz ein Beispiel.
Meine Bankschulden zurückzahlen.
Geil. Ja. Touché, Alter. So habe ich gar nicht gedacht. Das wäre smart. Gut, unsere Häuser Kredit. Oder unsere Wohnung und Hauskredit. Ja. Also meine erste Sache, die mir wirklich eingefallen ist, ist Mülltrennung. Also Mülltrennung ist wirklich eine Sache, die ist super wichtig. Die mache ich, weil ich viel Verantwortung übernehme für unsere Umwelt und so. Aber manchmal nervt sie mich auch. Gerade bei zum Beispiel so Brötchentüten, die du beim Aldi bekommst, wenn du dir an der frische Theke was holst. Weil diese Tüte beides, ne? ist halt aus Papier und das Fenster ist aus Plastik. Und ich habe halt einen sehr verantwortungsbewussten Opa, der jedes Mal mit einer Schere dieses Plastikfenster aus der Tüte schneidet und das dann getrennt voneinander wegwirft. Das sollte jeder machen. Ich bin nicht diese Person.
Aber es sind für mich Heldengeschichten. Wirklich,
oder?
Ja, solange es solche Menschen gibt, solange ich solche Geschichten höre, habe ich noch das Prinzip Hoffnung, dass wir das noch einigermaßen hinbekommen.
Ja.
Sag ich dir,
aber
wie es ist.
Der wird bald sterben. Also ich meine, der ist jetzt, also hoffentlich nicht sterben, aber der ist 83, der wird jetzt auch nicht mehr so ewig uns erhalten bleiben. Und deswegen müssen wir das eigentlich nach außen ein bisschen tragen. Also ja, das wäre eine Sache und ich würde auch aufhören, generell viele Haushaltssachen, also ich würde aufhören, Geschirr wegzuräumen. Also das ist auch so eine Sache. Räumst du, wenn du Fernsehen guckst zum Beispiel abends auf der Couch, räumst du es an dem Abend weg oder am nächsten Morgen?
Räume ich sofort weg.
Boah, Julian Hutter. Ich mache das immer am nächsten Tag, weil ich hasse das, wenn diese Gemütlichkeit, die ich in dem Abend habe, dann so gecuttet wird durch, ich muss jetzt noch aufräumen. Ich liebe das einfach, auf der Couch halb einzupennen, auszumachen, einmal hier den Schlenker durchs Bad zu machen, Zahnbürste und Kopf und hoch ins Bett zu gehen.
Ja, aber das ist ja... Also man hat ja schon nochmal so einen Prozess von, man sitzt im Bett oder man sitzt vor der Couch oder sorry, man sitzt auf der Couch vom Fernseher und isst gerade was und man schläft instant ein. Also in der Zwischenzeit passiert ja noch was, mindestens ja den Akt des Zähneputzens. Und das heißt, du bist ja eh auf. Und dann bringe ich das halt kurz in die Küche, mach den Geschirrspüler auf, stell das da rein und mach's halt zu. Das ist ja eine Sache von 3 Sekunden.
Das stimmt.
Wow. Also, ne?
Hm.
Jana.
Ja.
Bin beeindruckt. Ich wollte gerade sagen, lernst du mich jetzt mal auf eine ganz neue Art
also
kennen.
Also in vielerlei Hinsicht sieht deine Wohnung manchmal, wenn ich da bin, nicht so aus, als würdest du das regelmäßig tun. Aber ich finde es sehr beeindruckend, dass du diese Selbstdisziplin hast. Die habe ich nämlich absolut nicht. Ich stehe dann am nächsten Tag auf, suche mal wieder meine 30.000 Tassen zusammen, weil ich vielleicht gerade keine habe oder eben sie in der Geschirrspülmaschine waren oder so, die ich dann noch nicht ausgeräumt habe. Und das ist wirklich eine Sache, genauso wie Bügeln. Ich finde, unsere Generation hat einfach komplett gemeinsam irgendwann entschlossen, wir bügeln einfach nicht mehr. Wer von deinen Leuten... Wer bügelt denn noch? Also ich bügel manchmal, wenn es wirklich sein muss, wenn es aus dem Arsch gezogen, aus dem Koffer ist für irgendein Event, aber jetzt mal so Real Talk im Alltag, keine Sau bügelt.
Schuldig im Sinne der Anklage. Aber haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ich bringe ja alle 8 Wochen, bringe ich ja meine ganzen Hemden, die ich auf Veranstaltungen anhatte, im beruflichen Kontext, also wenn ich Radio mache, habe ich ja kein Hemd an, kein feines, schönes Hemd. Aber wenn ich irgendwie auf einer Veranstaltung bin oder was auch immer, wo man eben Hemden trägt, dann sind die dann meistens ja auch irgendwie verschwitzt oder nehmen den Rauch an, genau, eklig, so, die ziehe ich ja kein zweites Mal an, die sammle ich, bringe die dann zur Reinigung, da wird dann einmal darüber gereinigt und drüber gebügelt und dann wird mir das wieder an der Stange quasi in die Hände gegeben und dann gehe ich mit dem Bügel an dem Hemd, das Hemd an dem Bügel, gehe ich dann nach Hause und hänge es dann wieder hin. Also da wird mir der Prozess quasi abgenommen. Ich wüsste gar nicht, wo ich hier ein Bügeleisen hätte.
Wahrscheinlich habt ihr einen Steamer.
Boah, kann gut sein. I don't know. Und es stimmt, dass meine Wohnung ist manchmal, ich denke mir so voll oft, wenn ich so Bilder mache, dann sehe ich auf den Bildern, dass meine Wohnung gar nicht so schön aufgeräumt ist. Und das liegt aber teilweise auch daran, dass wir einen Hund haben und dann zum Beispiel ist diese wunderschöne Couch, da ist halt immer so eine Decke drüber, ne? Weil ich nicht will, wenn ich kurz mal weg bin und der Hund alleine ist, geht der instant auf diese Couch und dann will ich nicht, dass der Hund mit seinen Pfoten auf diese helle Couch geht, also lege ich dem dann eine Decke drunter. Oder wenn ich hier Podcast aufgenommen wird, dann räume ich das halt nicht immer weg, weil ich weiß, spätestens morgen werde ich wieder Podcast aufnehmen und muss es wieder am Tisch sehen. Ja. Genau, und dann in der Instanz räume ich das dann nicht halt alles sofort weg, wenn es weggeräumt werden könnte. Und dann denke ich mir auch, hey, das sieht aber irgendwie gerade überhaupt nicht ordentlich aus. Aber dann denke ich mir aber auch, ja, da arbeite ich jetzt auch so viel, oder wir beide arbeiten da so viel, dann ist das eben so. Also ich habe zwar jemanden, oder wir haben jemanden, der uns hilft im Haushalt, aber da kommt auch noch jede Woche einmal. Und dann ist es halt dann nicht an allen Tagen richtig schön aufgeräumt.
Jede Woche einmal kommen. Julian, wie geht's denn dem Balkon?
Jana, das ist grandios, dass du fragst. Weil wir erinnern uns, Rückschau, bei Antenne Allmann, der Terrassenkeim. Also, letzte Folge war es ja so, dass ich die Nachricht von dir vorlesen habe lassen, was da der nette Handwerker mir geschrieben hat. Nämlich, dass er nicht kommen kannte. Dann habe ich dir auch nochmal vorlesen lassen, was ich geschrieben habe. Und dann war das ja Freitagmorgen und da kam dann keine Antwort mehr, ne? Sodass ich ihn heute, also Montagmorgen, nochmal eine WhatsApp nachgeschrieben habe. Hallo Herr Punkt, Punkt, Punkt.
Den Namen hast du eh schon gesagt, Ober oder so ähnlich.
Jana!
Die hast du eh letztes Mal schon gesagt.
Huber heißt er.
Ja, siehst du.
Herr Huber, wie sieht's denn aus? Ne, jetzt haben wir es letztens nicht hinbekommen. Wann kann ich mit einem Nachholtermin rechnen? Und wir erinnern uns ja auch nochmal, dass der Sohn, der das Projekt im letzten Jahr betreut und uns nicht hinbekommen hat, auch irgendwann angefangen hat, mir nicht mehr zurückzuschreiben und mich zu ghosten. Und jetzt habe ich ja quasi letzten Freitag keine Nachricht, keine Antwort bekommen. Und jetzt ist es ja auch schon Montag um 20.51 Uhr und auch den ganzen Montag habe ich keine Nachricht bekommen.
Ja, und was glaubst du, wird passieren und was machen wir weiter? Weil Follower von mir, die unsere Folge gehört haben, haben mir schon geschrieben und meinte, Jana, kannst du nicht mal mit deinem Opa dahin kommen, weil dein Opa ist doch offensichtlich der Typ, mit dem du da momentan und deinem Vater die Holzhütte gebaut hast. Also ich fand das so witzig und dachte mir so, ey, ganz im Ernst, wahrscheinlich, wenn mein Opa sich das da mal angucken würde, der hätte auf jeden Fall eine Idee.
Ja, das Ding ist, es ist jetzt auch so halb fertig. Also die haben das jetzt da so angefangen und ich glaube, ein bisschen was ist da jetzt auch passiert, aber es sieht halt auf gar keinen Fall so aus, als sei es irgendwie fertig. Und jetzt weiß ich auch nicht. Also ich rufe jetzt morgen nochmal an und wenn er dann nicht antwortet, dann gehe ich halt nochmal über die Hausverwaltung. Es ist wirklich ein Trauerspiel. Es muss halt auch jetzt wirklich jetzt gemacht werden, weil es ja so auf ist. Und wenn es jetzt nicht versiegelt wird und nicht gemacht wird, dann kommt dann irgendwann der Regen und dann gefriert es irgendwann, dann sprengt es ja alles auf. Also das kann ja nicht, weißt du, geht das ja alles in die Fugen da rein.
Sprengt alles auf. Sprengen. Ich mag generell Worte, die mit PR beginnen.
Aber das ist ja mit S. Sprengen.
Ja, also aber da ist ein P und ein R hintereinander.
Ja.
So wie prügeln, das kann man auch so richtig schön sagen.
Oder prüde.
Prüde. Bist du prüde?
Mord. Ob ich prüde bin?
Ja.
Was würdest du sagen, Jana?
Du bist auf jeden Fall prüder als ich, würde ich sagen.
Kommt drauf an, ob eine Kamera oder Mikrofon auf mich gerichtet ist oder nicht.
Ah, wenn die Kamera an ist, dann gibt Jörn Hut auch völlig Gas. So, sorry für diesen kleinen Zwischencall.
Nee, andersrum, gut. Aber egal. Ja.
Nee, ich weiß, wenn eine Kamera da ist, dann. Ne?
Ja, das ist das Update jedenfalls.
Macht nichts.
Ich habe das verstanden, aber ich habe dich bewusst ignoriert. Das ist jedenfalls das Update und ich hoffe inständig, dass ich nächsten Montag was Neues berichten kann, weil es mich wirklich anfängt, tierisch zu nerven. Also noch hilft der Podcast ja also als keine Lebenskrücke, dass ich weiß, okay, wenigstens habe ich hier eine coole Story zu erzählen. Ich hätte es auch am Samstag, wo wir alle weg waren, vorher waren wir noch kurz in einer Bar, wo man sich unterhalten konnte, da habe ich auch die Geschichte erzählt und wirklich, ich glaube, noch nie haben meine Kolleginnen und Kollegen mir so gebannt gelauscht, weil die auch alle der Meinung waren, das kann ja nicht sein. Also auch Ben, den du ja auch kennst, der hat unabhängig von, weil er den Podcast nicht hört, gesagt, das ist ja vielleicht die schlechteste Firma der ganzen Welt.
Genau das. Das wäre eigentlich auch ein schöner Name, wenn es eine gute Marketingfirma wäre. Die schlechteste Firma der ganzen Welt. Genauso wie die goldene, ja. Ist es die goldene Himbeere, die da immer verteilt wird für den schlechtesten Film? Die
goldene Himbeere, ja.
Finde ich auch richtig gut, ja. Ich möchte kurz einen Kulturtipp teilen.
Und hören und lauschen Sie nun dem geteilten Kulturtipp von Jana Heinisch.
Und zwar, gestern habe ich mir mal vorgenommen, mal wieder eine Serie zu gucken. Also ich habe jetzt schon ein bisschen längere Zeit für meine Verhältnisse nichts Neues mehr geguckt. War so 2 Wochen kein Fernsehen geguckt, würde ich ungefähr sagen. Dachte mir, ach, vielleicht guckst du mal was Neues, guckst mal so rum. Dann meinte ein Kumpel von mir, dass seine Wohlfühlserie Grey's Anatomy sei, weil er die immer nebenbei gucken könne und selbst wenn man mal eine Folge verpassen würde, das ja nicht so dramatisch sei, wenn man immer wieder reinkäme. Und dann habe ich mir gedacht, okay, habe geguckt, wie viele Staffeln es davon gibt und dachte
48?
Mir so, auf gar keinen Fall, Freunde, 537 sind's.
Ja.
Und da war so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe dann so einen Druck, wenn ich so… Gerade wenn es eine Serie schon so lange auch gibt, von der man weiß, dass sie gehypt wurde, das hatte ich damals auch mit Game of Thrones, ich kann dann nicht die anfangen, wenn es so viele Staffeln gibt, die so gehypt wurde, ich überall ständig das begegne, weil es fühlt sich für mich so ein bisschen so an, als würde ich auf eine Geburtstagsparty gehen, die 3 Tage vorbei ist und wo noch so traurige Luftballons so hängen. Und dann dachte ich mir, egal, ich gucke, was sonst so vorgeschlagen wird. Dann hat ja Netflix immer diese schöne Funktion, die ich wirklich, wirklich gut finde, so einzelne Highlights zu machen. Zum Beispiel wird gerade viel in Deutschland geschaut, News, gut für dich und so. Und dann gibt es eine Serie, die vorgeschlagen wurde, Die Schlange. Schon davon gehört?
Nein.
Gut, Julian, weil würde dir tatsächlich auch gefallen und würde hundertprozentig auch Sophie richtig gut gefallen, denn es beruht natürlich auf einem echten Kriminalfall sozusagen. Und zwar
True Crime.
Ja, so ein bisschen. Es spielt, und das finde ich richtig toll, weil sie das ganz gut gemacht haben in den 70ern. Und sie haben auch vom Styling her und von den ganzen Kulissen sich echt Mühe gegeben, das wieder gut so rauszuarbeiten. Und es geht um einen Diamanthändler oder einen, der sich als einer ausgibt, der eben Menschen unter Drogen setzt und ausraubt, beziehungsweise dann teilweise auch ermordet und dafür sorgt, dass diese Menschen teilweise, wenn er die nicht ermordet, für ihn arbeiten und ihm eben helfen. Und man bekommt dann am Anfang mit, wie das alles angefangen hat. Und es arbeitet aber immer mit so Rückblicken oder Vorschau, es sind immer 3 Monate, zu einem Polizeibeamten, beziehungsweise nee, Polizeibeamter ist er eigentlich gar nicht. Eigentlich arbeitet er für den holländischen Außendienst, wollte ich gerade sagen. Wie heißt das?
Geheimdienst?
Nee, wenn die praktisch, also wie so Diplomaten sozusagen.
Mhm.
Und,
Auswärtiges Amt.
Ja, danke, Auswärtiges Amt. Und der bekommt das zufälligerweise mit, also der bekommt diesen Fall auf den Tisch und möchte dann eigentlich anfangen, es spielt in unterschiedlichen Städten, eine davon ist Hongkong, möchte dann eigentlich anfangen, diesen Fall aufzulösen und hat total die Probleme, weil die Behörden ihn halt nicht unterstützen, weil die halt nicht wollen, dass Mordfälle, die da passieren, die aber dann irgendwie europäischen Bürgern passieren, irgendwie aufgedröselt werden. Und es geht dann eben so eine Verfolgungsjagd los und man switcht immer so ein bisschen hin und her zwischen: Er ist jetzt fast da, er hat ihn jetzt fast, dann machen die eine Razzia und dann haben sie ihn doch nicht, dann ist das und das passiert. Und das, was aber daran so spannend ist, ist eigentlich die Verknüpfung zu der Frau von diesem Diamantenhändler. Die ist nämlich das, was man klassisch wahrscheinlich beeinflussbar und naiv nennen würde. Und man kann das erste Mal richtig gut nachvollziehen, glaube ich, wie Menschen in toxischen Beziehungen landen. Weil sie ist ein Mensch, der eigentlich danach sucht, im Leben geliebt zu werden. Und das ist etwas, was ihr dieser Typ gibt. Und gleichzeitig sieht man dann, wie sie praktisch nach und nach so seine Komplizin wird und all diese schlimmen Dinge, die er tut, mitmacht, obwohl sie es eigentlich gar nicht richtig will, weil sie der Meinung ist, das ist jetzt meine große Liebe und das ist irgendwie der eine und sich dann selber so einredet, dass es irgendwie dazugehört. Und man kann richtig diesen Schmerz in ihr und diese Zerrissenheit so nachfühlen. Und es ist einfach eine unfassbar gut gemachte Serie. Und was ich richtig, richtig daran feiere, ist, sie ist brutal. Also man sieht zwischendurch, wie er zum Beispiel so ein Touristenpaar einfach mit Benzin übergießt und dann anzündet. Man sieht dann aber nicht, und das mag ich immer sehr gerne, die Szene an sich. Also es wird gezeigt, er hat den Benzinkanister, er überschüttet die, er macht das Feuerzeug an und dann zum Beispiel fadet die Kamera hinter den Stein oder es ist ein Übergang oder so. Also man sieht nicht die Sache an sich, weil ich finde das, ich persönlich, immer unnötig, wenn so viel Gewalt so extrem irgendwie dargestellt wird. Ich finde es immer viel cooler, wenn Serien oder Filme das auch schaffen, emotional bei dir loszulösen, ohne das zu zeigen. Und das muss ich sagen,
ja. Ich weiß nicht, welcher Regisseur das gesagt hat, ob es wirklich Steven Spielberg war, ist ja auch völlig egal, aber er meinte, dass es so krass ist, wie sich das geändert hat, das Filmemachen und die Gewaltszenen, weil zum Beispiel bei Tarantino, ne, wenn da Gewaltszenen sind oder jemand erschossen wird, ist es ja so absichtlich überdreht dargestellt, wie das Blut dann 28 Meter noch wegspritzt und der das ja so als Kunstform für sich entdeckt. Aber andere haben das eben wie so ein Tanz inszeniert, ne? Wenn da so eine Schlägerei ist, dann, keine Ahnung, Fast and Furious zum Beispiel, die Kämpfe zwischen Vin Diesel und The Rock, die sind ja auch legendär, weil die so krass orchestriert sind. Und Steven Spielberg, oder wer auch immer, der meinte, ja, sag mal.
Ja, die sind halt cool, also bei Fast and Furious zum Beispiel, weil da geht's ja nicht um diese böse, perfide Art von, ich erzähle eine krasse Geschichte von einem Mensch, der so viel Kälte in sich hat, sondern man will ja die ganze Zeit, dass die Gang gemeinsam das Auto holt und so und man freut sich ja eigentlich, wenn da Schlägereien passieren, weil es irgendwie so cool gemacht ist.
Genau, und dann sagt der Regisseur, dessen Namen ich jetzt nicht zu 100% weiß, deshalb sage ich ihn nicht, dass sich das total geändert hat durch die rohe Gewalt, die man auf TikToks oder Instagram Reels oder sowas sieht von echten Kämpfen. Also teilweise ist es ja so krass, dass wirklich Reels viral gehen von echten Prügeleien oder wie Menschen wirklich mit dem Kopf irgendwo aufschlagen. Und er sagt, man stumpft da so krass ab, dadurch, dass man wirklich die rohe Gewalt sieht. Das ist halt dafür total gefährlich, dass sich aber somit auch das Filmemachen geändert hat, weil man so denkt, man das Publikum wahre, rare Violence schon gesehen hat. Somit ist alles, was man dann filmisch macht, immer schwächer als das, was man schon wirklich gesehen hat. Und das fand ich total bemerkenswert, diese Beobachtung, dass sie das eben total durch Social Media und dann durch das Viralgehen von stumpfer Gewalt, was ich wirklich, also das kann man wirklich nur verurteilen.
Weißt du, was ich auch ganz schlimm finde manchmal, wenn so bei der Tagesschau so Sachen geteilt werden, was gerade Schlimmes in der Welt passiert, und dann sind es häufig, also Tagesschau war jetzt ein Beispiel, aber dann sind es so Videos, wo einfach zum Beispiel jemand geköpft wird oder gehängt wird und du denkst dir, das ist ja nicht aus irgendeiner Doku, das ist ja nicht aus irgendeiner Szene, die dargestellt wird, sondern das ist halt real life. Und das finde ich auch immer ganz furchtbar, weil ich mir auch vorstelle, da hat eine Person dieses Video ja auch gemacht. Wahrscheinlich eine, die irgendwie dann zu dieser Terrororganisation, die das gemacht hat, irgendwie dazugehört oder sonst was. Aber und das teilst du dann und das verschickst du dann so bei Nachrichtendienst und das landet dann irgendwo ganz anders. Dann lädt es jemand auf so einer Plattform hoch, weil er denkt, es gibt Klicks. Also wir sind schon, der Mensch, der ist schon Gaga.
Das finde ich auch. Ich werde auch nie vergessen, als Saddam Hussein gehängt wurde. Und da war ich ja noch ein Kind. Ich weiß nicht genau, wann das war. Ich google mal ganz kurz. Jedenfalls, Saddam Hussein ist gestorben vor 21
2009?
Jahren. 2006 war das.
Ah. Das
2006 war das, da war ich 11 Jahre alt. Und ich werde es nie vergessen, weil damals habe ich da schon halt immer die Tagesschau geschaut. Und dann haben sie so eine Szene gebracht von ihm. Er hatte damals einen Schal an, wie er dann da mit gefesselten Händen zu diesem Galgen gegangen ist. Und sie haben eben diesen Weg aufgezeichnet. Und ich werde es nie aus dem Kopf bekommen, weil ich auch dann meine Eltern gefragt habe und so. Aber ich könnte das überhaupt nicht fassen, dass ich wusste, dass Saddam Hussein ein Diktator war und dass seinetwegen viel Unheil in der Welt passiert ist und vor allem in seiner eigenen Bevölkerung. Aber ich konnte, mein Hirn hat das nicht verarbeitet, dass da jetzt jemand gefilmt wird auf seinen letzten Metern, bevor er dann vor Publikum und offensichtlich auch vor Kamera dann da wirklich gehängt wird. Also das war für mich so abstrakt und auf einmal dabei dieses Abstrakte dann wirklich ein Bild bekommen, das konnte man, mit 11 ist man ja schon auch irgendwie ein Kind, mein Kinderhirn überhaupt nicht verarbeiten.
Ja.
Naja, genau. Und es geht mir auch noch ganz oft so mit so Machthabern wie Gaddafi, weißt du, der dann in diesem Erdloch da gefunden wurde und da wurden dann da auch, also ich weiß, dass auch von ihm viel Leid ausging, aber ich finde, das hat so ein ganz eigenes Momentum, wenn man dann solche Herrscher, die ja vor allen Dingen davon leben, dass sie was Abstraktes haben. Ne? Also die sieht man ja teilweise, wenn sie dann älter werden, sieht man sie kaum noch wirklich bei öffentlichen Auftritten. Man sieht dann nur überlebensgroß irgendwo als Konterfei hängen. Oder es gibt Aufnahmen, ist eher dann so ein Geist, so ein bisschen, ja, der voll was Mystisches haben soll, was Übermenschliches. Und so wird man dann als Diktator inszeniert. Und wenn man den dann aber sieht, wie er total ängstlich in so einem Erdloch dann versucht hat, nicht gefunden zu werden. Das hat so was ganz Krasses. Ich kann das überhaupt nicht beschreiben.
Diese Erdlochszene.
Das war Gaddafi. Der hat sich dann so in einem Rohr versteckt. Ich google mal kurz.
Ich finde, das nimmt auch auf eine Art, nimmt denen das auch ihre, also wie du schon beschreibst, das, was man denen zuspricht, diese schreckliche Größe, die verlieren sie dadurch so ein bisschen.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich auch die größte Angst, die sie haben, weil das ist ja auch das, wovon sie leben. Ich denke mir das so oft bei Putin. Ich denke mir so oft, der Mann ist über 70. Was der wohl für Vorbereitungen vielleicht auch getroffen hat, so für seinen eigenen Tod. Was der denkt, was danach passiert. Also mich würde wirklich manchmal interessieren, wie der selber so auf sein Leben schaut. Wie das dem so innerlich geht. Was denkt
Gute
der?
Gute Frage.
Und der muss ja so eine Angst vor dem Tod haben eigentlich, ja.
Ich habe nämlich gestern, das ist jetzt mein Kulturtipp, im Kino die Apprentice angeschaut, also die Verfilmung über Donald Trump in den 70er Jahren, wo er als junger Mann, der dann in den Immobiliengeschäften seines Vaters mitwirkt, noch relativ unsicher ist, versucht in die New Yorker High Society einzutauchen, wie er damals war, und dann trifft er auf einen Anwalt, der ihm quasi alles beibringt, der die drei goldenen Regeln für ihn verfasst und sagt, Rule number one, attack, attack, attack. Und dann, zweite Regel habe ich vergessen, aber die dritte Regel war, niemals, niemals werden wir eine Niederlage einsehen. Wir haben immer gewonnen, solange bis wir was anderes behaupten. Und das ist so krass, weil nach diesen drei Regeln.
Das ist original, ja.
Genau, nach diesen drei Regeln lebt er eben seit den 70er Jahren, als er da angefangen hat, sein Imperium auch mit Hilfe dieses Anwalts aufzubauen. Und es ist ja bis heute so, jetzt hat ja auch J.D. Vance gesagt, dass vor 4 Jahren Trump die Wahl eben gewonnen hat. Aber sie ist eben verschoben worden. So.
Ja, ja.
Und das war wirklich, wie du es gerade mit Putin gesagt hast, wie blicken die wohl auf ihr Leben zurück? Also, dass dieser Film natürlich strategisch so perfekt gesetzt, jetzt 3 Wochen vor den US-Wahlen, Trumps Bild überzeichnet hat.
Glaubst du, es wird eine Auswirkung haben? Also glaubst du, dass, wenn man das so messen könnte in so Zahlen?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die Leute, die Trump wählen wollen, und das Narrativ hat Trump ja in den letzten 10 Jahren so wunderbar leider erschaffen, dass wenn negativ über ihn berichtet wird, dann heißt es immer, it's a witch hunt, also es ist eine Hexenjagd, und die wollen halt, das Establishment will unseren Donald, der übrigens Milliardär ist und das immer und überall angibt, unseren kleinen Donald, einer von uns, wollen die ja nur stürzen. Also das hat er ja, das geht vermutlich auch, weil die Amis so schrecklich dumm und naiv sind und loved him to death, aber ist halt einfach so. Das geht vor allen Dingen mit diesem Volk vermutlich sehr gut, und deshalb ist jetzt jemand, der da überzeugt ist, Trump zu wählen, wird jetzt auch nicht sein Kreuz bei Kamala Harris machen, nur weil er diesen Film gesehen hat. Daran glaube ich überhaupt nicht. Aber trotzdem weiß ich, dass die Trump Administration wirklich ständig geklagt hat und alles versuchen wollte, diesen Film jetzt eben zu verhindern, weil er eben dieses Bild zeichnet von diesem jungen Trump, der da alles von Roger Stone, glaube ich, heißt er, diesem Anwalt, lernt skrupellos zu sein, lernt sich alles zu nehmen, und letztendlich hat er dann ja auch diesen Anwalt fallen lassen, der dann an AIDS gestorben ist, und also wirklich, man sieht diesen Urnarzissten in Trump, der so ein brutales Geltungsbedürfnis hat und sein Ego ist so riesengroß, und wer anfängt dieses Ego zu bekratzen, wird also im übertragenen Sinne umgebracht und gekillt. Er sagt, es gibt 2 Menschen auf der Welt, Killer und Loser, ein armer Killer. Und das ist, und ich glaube, dass solche Männer wie Putin oder Trump, auch wenn die gar nicht zu vergleichen sind, weil Putin ja viel strategischer denkt, und ich glaube, dem geht es gar nicht so sehr um sein Ego. Also natürlich auch, aber das ist schon nochmal ein anderes Kaliber, Trump, was so Narzissmus und Dummheit angeht. Ich glaube, die denken das so lange, dass sie wirklich die Größten und Besten sind. Und there is no one in this world who knows politics better than I do. Sowas sagt er ja ständig. Und ich glaube, mittlerweile glaubt er auch dran. Und mittlerweile glaubt er bestimmt auch dran, dass die Wahl wirklich verschoben wurde, auch wenn AB, also Anrufbeantworter,
es gibt doch auch diese Fähigkeit, dass Leute sich ihre, ihre Wahrheiten, aber das habe ich irgendwann mal gelesen, wenn du, also es gibt die Fähigkeit, dass Menschen sich etwas so lange selbst sagen, bis sie es wirklich glauben. Und selbst wenn du die dann an so einen Lügendetektor anschließen würdest, würde es rauskommen, dass es so ist. Da gibt es einen fachlichen, psychologischen Begriff für, den ich gerade nicht parat habe.
Aber ich kenne so einen Fall, also es ist hundertprozentig so. Daran glaube ich ganz arg, dass sowas funktioniert und dass es gibt. Das ist wie so eine Krankheit.
Aber, ich habe auch mal irgend so einen Fall geguckt, da ging es, glaube ich, um, da wollten die nachvollziehen, wie so ein Mord geschehen ist. Und da sollte dann der eine, der, glaube ich, unter Verdacht stand und am Ende nämlich gar nicht der Mörder war, sollte dann sagen, wie genau das geschehen war. Und er meinte dann halt, ja, es war Vollmond und ich habe sie dann da runtergetragen und so. Und dabei war er halt an so einen Lügendetektor angeschlossen und der hat halt die ganze Zeit gesagt, ja, das stimmt, was er sagt. Und am Ende kam halt raus, nee, es war gar nicht Vollmond und eine ganz andere Nacht und so weiter. Und man dachte sich, hä, wie kann das denn sein? Und dann kam halt raus, dass er halt so ein Persönlichkeitsprofil hat, wo, wenn du dir die Geschichte immer wieder sagst, du das wirklich glaubst. Also dein Körper glaubt genau, dass das so war.
Ja, ist vor allen Dingen das Phänomen bei Eltern zu betrachten, die fürchterliche Eltern waren und ihre Kinder seelisch und teilweise auch körperlich misshandelt haben und sich das dann aber so lange einreden, dass sie die besten Eltern der Welt waren und dann wirklich daran glauben, dass sie die besten Eltern der Welt waren.
Aber das machen nicht nur schlimme Eltern, das ist doch auch heute noch so, wenn du, also man kennt doch diese Videos dazu, wenn jemand dann nach Hause geht und mal seine Trauma irgendwie aufzählt und Eltern dann sagen, dass das doch gar nicht alles so war und dass man doch eine super tolle Kindheit hatte und man soll
genau,
das mal nicht so anstellen.
Und
die Eltern ja teilweise selber eine ganz, ganz schlimme Kindheit auch irgendwie hatten. Ne? Also das, ich meine, nur, es müssen jetzt nicht mal Hardcore-Beispiele sein von Misshandlung. Du kannst ja auch so Trauma haben, die jetzt nicht irgendwie mit körperlicher Misshandlung irgendwie hergehen.
Meine Kollegin Mona und ich vertrete ihre These, ist der Auffassung, dass die Welt eine deutlich bessere wäre, wenn jeder Mensch bis zu seinem 21. Lebensjahr verpflichtet wäre, in Therapie zu gehen, bis er austherapiert ist.
Ja, aber okay, dazu
glaube ich
muss
auch
man sagen, eine Therapie ist eine Behandlungsform für Menschen, die eine psychische Erkrankung haben. Und nicht jeder Mensch hat ja eine psychische Erkrankung. Trotzdem wäre es wichtig, sich mal mit sich zu befassen. Deswegen nennt sich das, was ich mache, ja Coaching. Ich habe keine diagnostizierte psychische Erkrankung, möchte mich trotzdem aber mit Themen beschäftigen. Deswegen ist es dann eben auch keine Therapie. Und da muss man, finde ich, ein bisschen sensibel mit seiner Formulierung sein, den Leuten gegenüber, die eben wirklich eine Erkrankung haben und dann eben auch eine Therapie machen, um diese Krankheit zum Beispiel, eine Depression, eine Angststörung, eine was auch immer, irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber grundsätzlich voll stimme ich Mona absolut zu. Und wir hatten das Thema ja auch schon mal, dass ich es gut finde, dass zum Beispiel in Amerika, auch wenn es da prestigegeleitet ist, aber so Coaching, Therapie, Psychologen, das alles ist viel weniger negativ behaftet als hier. Und Leute sagen, wie als wenn sie zum Yoga gehen würden, oh no, I'm visiting my, was weiß ich, wie sie den dann nennen, today, und erzählen dann, ach, weißt du, was mein Therapeut letztens gesagt hat und so. Und ist so.
Du hast das perfekte Stichwort gegeben mit vorsichtiger Formulierung, weil wir müssen natürlich über Thomas Gottschalk reden.
Ja, bitte. Und Julian, weißt du, was ich mir gedacht habe? Du hast mir ja das Bild letztes Mal geschickt, Montag, dann doch.
Ja.
Dann hast du das Bild bei Insta gepostet und ich bin da ganz ehrlich, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass du es dann auf Insta gepostet hast, weil ich mir dachte, schade, jetzt nimmst du schon die Spannung vorweg. Weil alle, die dir folgen, die uns hören, die haben das ja jetzt, haben das ja schon so ein bisschen gesehen. Und mich würde mal interessieren, ob du Nachrichten bekommen hast oder Sophie hat kein Instagram, aber gab es Kritik dafür, dass du dich also mit Thomas Gottschalk dahingestellt hast und das ja auf die Art und Weise dadurch so ein bisschen glorifiziert hast, obwohl er gerade so ein bisschen kritisch auch nach dem Spiegel-Interview und so in den Medien ist.
Was glaubst du, Jana?
Ich hoffe ja.
Selbstverständlich.
Ich gehe mir jetzt mal kurz live, habe ich noch nicht gemacht, ich gehe mir jetzt mal kurz Kommentare durchlesen und gucken, ob es da was gab. Das checken
aber nicht
wir
unter meinem Foto. Unter meinem Foto war alles gut.
Ach so, unter dem Foto war alles gut. Kommentare. Kann ich das erste bitte als Poster haben? Lachsmiley. So nah an Thomas Gottschalk und irgendwie doch so fern. Natürlich alles nur dienstlich. Haha, okay. Und freue mich auf den Wochenkickstart. Okay.
Ja,
gut, und was gab's privat?
Nur so, warum? Oder?
Ja, Jörn, warum?
Also, als Sophie und ich uns kennengelernt haben, hat sie gerade bei der größten Verlagskette der Welt als Justiziarin gearbeitet, bei Random House, die wiederum sein Buch mitverlegt haben. Und der Chef damals von Sophie, der war, oder der ist bestimmt, jetzt weiß ich es aber nicht mehr, ein richtig guter Freund von Thomas Gottschalk gewesen. Und vor 6 Jahren war Thomas Gottschalk jetzt ja auch noch nicht so im Auge des Orkans, ne, muss man auch sagen, sondern da war das immer noch unser Kindheitsheld. Und da haben wir uns eben gerade kennengelernt und sie hat mich damit überrascht, dass sie zwei Karten für die Lesung bekommen hat. Das war damals unglaublich schwer, in München die zu bekommen. Und dann sind wir dahin. Und hatten einen fantastischen Abend. Thomas Gottschalk war schlagfertig. Thomas Gottschalk hat sich mit Anekdoten selbst übertroffen. Er war charmant. Er war noch nicht so dieser, zumindest hat man das von außen das verbittert. Gefühl, verbitterter, gebrochener Typ. Absolut, richtig. Und dann vor allen Dingen waren Sophie und ich mit Abstand die Jüngsten, überraschenderweise, in der Lesung damals. Und Thomas Gottschalk hat mit uns damals das Gespräch gesucht und das war total nett. Also ich freue mich, dass ihr da seid. Und wir haben mindestens so 10, 15 Minuten mit ihm gequatscht, als die anderen rausgescheucht wurden. Das hat Sophie letztens auch so gesagt, wie witzig, dass wir sowohl mit Thomas Gottschalk als auch mit Günther Jauch schon so richtig lang gequatscht haben.
Stimmt. Ich glaube, die freuen sich einfach, wenn sie mal jemanden da sehen, der unter 50 ist und sich damit auch so ein bisschen dann, guck mal, sogar die coolen jungen Kids finden mich toll.
Ja, ja. Genau. Will damit sagen, wir hatten damals einen tollen Abend und so ging unsere Geschichte halt irgendwie los. Ne?
Mhm.
So. Und jetzt hat er sein neues Buch geschrieben, sein mittlerweile drittes. Zwischen der Lesung, auf der wir vor 6 Jahren waren und dem jetzigen, gibt es noch ein Buch, das war aber auch eigentlich ganz okay, das habe ich auch gelesen. Herbstblond oder so hieß das, Herbstgold, I don't know. So, und dann ist jetzt in den letzten Monaten ja einiges passiert mit Thomas Gottschalk, vor allen Dingen auch im Zuge dieses Buchs. Und mein mittlerweile ja geschätzter Autorenkollege oder Fußballautorenkollege und Negroni-Veteran Micky Weißenherz.
Johann, für immer wirst du in diese, also das wird nicht mehr aufhören, oder? Das ist das neue Joko und Klaas-Ding, das, ja, für immer.
Hatte ihn ja vor 2 Wochen im Kölner Treff. Und mit diesem Interview im Kölner Treff ging ja dieser Riesenshitstorm los. Ne? Er hat im Spiegel ein unglückliches Interview gegeben und dann eben im Kölner Treff auch. Und ich habe mir das damals auch angeschaut und ich weiß ja von Micky, dass er totaler Fan von Thomas Gottschalk ist. Der wollte den ja überhaupt nicht da in die Pfanne hauen. Aber man hatte schon ab der ersten Frage gesehen, er war so brutal defensiv, vermutlich auch, weil an dem Tag, als die Aufzeichnung war, dieses Spiegel-Interview rausgekommen ist und der schon gemerkt hat, das läuft hier nicht so, wie ich das mir vorgestellt habe. Und dann geht es ja auch um immer die 3 gleichen Begriffe, nämlich er findet es scheiße, dass er jetzt gendern muss und dass er mir nichts mehr sagen darf, nur weil man, und jetzt zitiere ich ihn, Zigeunerschnitzel sagt, dann hat er erzählt immer die gleiche Story, dass damals ein Mitschüler, der Vater ist zu ihm und meinte, ich bin der König der Zigeuner und bla bla, solche, wo man denkt,
ja,
wo
das Micky sind Geschichten dann, halt von vor 60 Jahren, ne?
Genau. Wo Micky dann auch gesagt hat, aber es geht ja immer um diese 3 gleichen Begriffe. Ist es denn so schwer, das einfach mal nicht zu sagen? Ist es so viel verlangt, wenn man damit Gruppen auf den Schlips tritt? Also das ist, und das ist, außerdem stimmt es ja auch nicht, dass man da nichts mal sagen darf. Man muss halt nur mit Gegenwind rechnen, aber dass du jetzt dem Spiegel ein Interview gegeben hast, hier gerade bist, in allen Zeitschriften, in allen Interviewformaten, zeigt dir, dass es überhaupt nicht stimmt, dass man in diesem Land nichts mehr sagen darf. Es gibt eben nur Stimmen, die dagegen sind, weil sie sagen, ey, muss das sein? So, es ist ja, also, so. Und vor 6 Jahren, als wir da in dieser Lesung waren, das war ein angenehmes Publikum. Das war ein super angenehmes, fast schon, ich würde sagen, intellektuelles Publikum in München, die da auf der Lesung waren, die alle ihren Spaß hatten. Jetzt, und jetzt switch ich, Sophie hat wieder 2 Tickets geholt, weil das eben so unsere Geschichte ist. Und weil das ja trotzdem, weißt du, es kurz runterzubrechen.
Wann habt ihr die Tickets gekauft?
Keine Ahnung, vor dem Kölner Treffen noch auf alle Fälle.
Okay.
Das war da im Pfefferberg-Theatersaal. Und um es vorneweg zu sagen, ich finde, es gibt viel größere Arschlöcher im Medienzirkus Deutschlands. Ich nenne, keine Ahnung, Julian Reichelt oder wer auch immer, die es wirklich böse meinen, mit die absichtlich ein vergiftetes Klima hinterlassen wollen, weil sie wissen, welcher Partei das nützt. Und das ist Thomas Gottschalk auf gar keinen Fall. Thomas Gottschalk, und das habe ich jetzt auch wieder da in dieser Lesung, die wirklich unangenehm war, das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also es war ein unangenehmes Klientel. Das habe ich dann an diesen Fragen gemerkt, ich glaube, Thomas Gottschalk hat es dann auch ein bisschen begriffen, oh ja, wo bin ich denn da eigentlich gerade reingeraten? Die, keine Ahnung, dann Oliver Pocher verehren und dann gab es so ein Q&A und dann hat man schon rausgehört, boah, jetzt wird er so, freiwillig würde ich mich jetzt mit denen jetzt auch nicht unterhalten. Es war unangenehm und der hat auch so gar nicht mal so spritzig gesprochen, es war so eine beschlagene Stimme und ja, sehr undeutlich, total, wie sagt man, fahrig, sagt man das so?
Genau. Fahrig, das ist eigentlich was man für Bewegung ja eher sagt, aber
ja, total fahrig.
Du musst
sich
auch überlegen,
verlesen.
Trotzdem, dass der nicht mehr 50 ist, ne? Das darf man ja auch trotzdem.
75,
das ist das Gleiche
ja,
wie über diese, oh, jetzt habe ich es aber auch hier, kurzer Brainlag. Na, über die Leute im Loch, was haben wir vorhin gesagt? Die Leute im Loch. Ja, der Typ im Loch.
Gaddafi?
Dass er dann nicht mehr so wirkt. Ja, danke. Also, aber die Diktatoren.
Diktatoren,
so,
dass ja.
Die, Diktatoren. Dass die Diktatoren nicht mehr das sind, was sie mal waren. Und deswegen ist man dann irgendwie so verwirrt, wenn man ihr wahres Ich sieht. Und auch ein Thomas Gottschalk ist halt nicht mehr der Showmaster und der schnelle Typ im Kopf, der er mal war. Der ist trotzdem auch einfach alt geworden.
Das haben Sophie und ich auch gesagt, genau. Also zwischen den letzten 6 Jahren ist es unfassbar, was da passiert ist. Also wirklich von diesem charmanten, witzigen, kurzweiligen Abend zu dem jetzt im Pfefferberg. Das war wirklich... Boah, das war gar nichts, Jan. Das war richtig unangenehm und hat sich richtig geschämt. Und
für was genau? Auch da im Publikum zu sitzen?
Da im Publikum zu sitzen, zu merken, okay, das sind jetzt hier eben Leute, die auch so an dieser Vergangenheit festhalten und die eben auch gerne und jetzt bitte. Die auch gerne die N-Bombe droppen lassen und die nicht verstehen können, was diese woke Welt eigentlich will. Und ich bin weit davon entfernt, politisch immer korrekt zu sein. Aber wenn es eben eine Gruppe gibt in Deutschland, die sagen, Leute, bitte hört auf, das Zigeuner zu sagen, wir finden uns da diskriminiert, dann verstehe ich das und dann sage ich es halt nicht, weil ich in meiner Lebensqualität nicht eingeschränkt bin, mir dieses Wort nicht mehr sagen darf. Aber ganz offensichtlich ist Thomas Gottschalk in seinem Leben nicht mehr so glücklich, wenn er dieses Wort nicht sagen darf. Und dieses ewig Gestrige, das ich ja schon irgendwo auch gefährlich finde, das hat sich eben in diesem Saal angesammelt, weißt du? Und deshalb fühlte ich mich da unwohl.
Ich hatte nämlich vorhin so verstanden, du fandst es unangenehm, weil so viele Leute gegen ihn in dem Saal waren und so.
Da waren alle für
Fragen.
Ihn. Nein. Waren alle für ihn. Und es war wirklich unangenehm. Und dann haben wir aber irgendwie, da haben wir uns dann noch durchgerungen, dann ein bisschen noch zu bleiben. Und Sophie meinte, komm, lass nochmal mit ihm quatschen. Er wird sich jetzt ganz bestimmt nicht an uns erinnern, aber dann vielleicht wird das nochmal nett. Und das war auch dann irgendwie nett halt für Sophie, weil Thomas Gottschalk gar kein Interesse hatte, wie man auch auf diesem Bild sieht, dass ich damit auf dem Bild dabei war. Er wollte schon ganz gerne eigentlich mit Sophie alleine das Bild machen.
Oh Mann, und das bestätigt halt dann wieder alles, ne? Oh Mann, aber findest du, das ist jetzt, und ich versuche, also diese Frage ist kein Angriff gemeint, wirklich nicht, Julian. Ich kann sie aber nicht anders formulieren. Findest du nicht, wenn das alles sich so dargestellt hat, dass es dann irgendwie auch was mit Verantwortung zu tun hat, dann so ein Foto nicht zu posten? Weil was ist dann der Sinn dieses Fotos, mit dem man ihm ja nochmal deutlich mehr Sichtbarkeit gibt und auch das so als Highlight irgendwie zu claimen?
Also ich fand es einfach unglaublich witzig. Allen, denen ich dieses Bild gezeigt habe, die haben vor Lachen nicht mehr gekonnt, weil man da wirklich sieht, wie passiv und fehl am Platz ich auf diesem Bild bin. Und deshalb wollte ich das posten, weil also ich fand das unglaublich witzig, dass ich da so auch noch mit dabei sein darf, irgendwie auf dem Bild. Und zweitens bin ich ja ein wirklich viel zu kleiner Player, als dass ich da irgendwas auslösen könnte. dass da jetzt noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also wenn Thomas Gottschalk irgendwas aktuell hat, dann ist es Aufmerksamkeit. Und da fühle ich mich überhaupt nicht verantwortlich. Und außerdem, und da bin ich jetzt bei meinem Anfangskredo, wenn alles ein Skandal ist, dann ist nichts mehr ein Skandal. Und nochmal, darauf wollte ich auch hinaus, Thomas Gottschalk will nichts Böses. Dafür stehe ich ein. Es gibt Leute, die es gibt Leute, die absichtlich das Klima vergiften wollen, wie Julian Reichelt, wie AfD-Mitglieder, aber das will Thomas Gottschalk nicht. Thomas Gottschalk war der größte Star in diesem Land. Es gab vor 20 Jahren eine Umfrage, 98% wussten, wer Thomas Gottschalk ist, und Thomas Gottschalk hat sich darüber aufgeregt und die Echtheit angezweifelt, weil er nicht fassen konnte, dass es 2% in dem Land gibt, die nicht wissen, wie er ist. Das war mit Abstand der größte Star. Egal, wo er hinkam, er ist immer mit Handkuss begrüßt worden, er wurde gefeiert, es gab, wie wir heute sagen würden, keine Hater. Der war der Erstwahrer beim Bayerischen Rundfunk, der junge Wilde, der damit Günter Jauch eine ganz neue Radiolandschaft geprägt hat, der war revolutionär im Radio. Dann hat er über 30 Jahre die größte Sendung in Europa moderiert. Er war mit den größten Stars der Welt per Du, er kennt sie alle. Er ist mit Angela Merkel mitgenommen worden ins Weiße Haus, als Barack Obama und damals noch sein Vizepräsident Joe Biden sie treffen wollten. Also Merkel, und Merkel hat eben Gottschalk mitgenommen als Begleitung. Der Mann war ganz, ganz oben. Und dann auf einmal festzustellen, dass es nicht mehr so ist. Und es ist auch ein natürlicher Reflex. Ich glaube, wenn du in dieser Liga spielst, dann hebst du natürlich ab. Dann denkst du, die Welt liegt dir zu Füßen. Und dann sagt er ja auch, geht ihm das viel zu schnell, dass er nicht mehr der Allergrößte ist. Und daher rührt diese Verbitterung. Und die kann ich kann das nicht nachempfühlen, weil ich in meinem Leben nicht in dieser Liga sein werde und es ganz bestimmt auch noch nie war. Deshalb weiß ich nicht, wie sich das anfühlt, aber ich kann es nachempfinden. Und was ich nochmal sagen kann, lasst doch den alten Mann da jetzt sein Buch veröffentlichen. Und wie gesagt, der will nichts Böses. Der will keine Kultur der Veränderung, dass jetzt rechte Parteien da an die Macht kommen. Der will die Medienlandschaft nicht ändern. Er will einfach nur noch ein bisschen mitspielen und von dem Ruhm, den er sich zurecht aufgebaut hat, bis in sein Lebensende davon noch ein bisschen zerren. Und das gönne ich ihm. Und dann lasse ich auch, weißt du, dann poste ich dieses Bild, ohne mir irgendwie Gedanken zu machen. Wenn es jetzt Reichelt, Weidel oder Höcke gewesen wäre, dann würde ich da sagen, ja, stimmt, wie konnte ich nur. Aber Thomas Gottschalk spielt nicht mehr annähernd in dieser Liga.
Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich gebe zu, mir fällt es schwer, das jetzt zu sagen, weil ich voreingenommen dazu mir eine Meinung gebildet habe, aber ich glaube, du hast damit recht. Und Punkt.
Lass bitte da aufhören.
Sage ich jetzt auch dazu nicht. Aber nein, du hast es nochmal sehr klar dargestellt und Thomas Gottschalk war für mich persönlich noch nie ein Sympathieträger, auch früher nicht, als ich Sendungen von dem geschaut habe. Ich saß nie vor einer Wetten-Das-Sendung und habe gedacht, ach, was für ein großer Mann. Das ist eher so deine Fraktion. Für mich war er einfach absolut neutraler Mensch. Aber es war keiner, wo ich mir dachte, ach, den finde ich richtig sympathisch und nett. Zum Beispiel Günther Jauch finde ich persönlich immer super sympathisch. Ich mag seinen Eigenhumor und auch ein Jauch kann man in Teilen kritisch sehen. Aber der ist für mich ein Sympathieträger gewesen. So ein Gottschalk nie. Und deswegen fällt es mir auch viel einfacher, jetzt wahrscheinlich auf diesen Zug, wenn man so will, mit aufzuspringen, zu sagen, oh, das war kritisch, was er da teilweise war, also wirklich kritisch. Und es stimmt, was du sagst, dass man, also zweigeteilt, nur weil man früher eine gewisse Größe, eine Bekanntheit oder sonst was hatte, ist es ja keine Rechtfertigung für die Äußerungen, die man heute tätigt. Aber man kann es verstehen, auch angesichts seines Alters, auch angesichts der Erfahrungen, die er persönlich gemacht hat. Und wie du schon sagst, er ist keiner, der was Böses säen will unter den Menschen oder der Leute ins genau. Verderben reiten will. Und das ist nochmal wichtig in Erinnerung zu rufen bei all der Debatte im Spiegel und Co., die wir so haben. Und ich fand, das hast du sehr fair formuliert.
Vielen Dank. Ja, deshalb lasst man Tommy in Ruhe. Nein, es ist ja okay, dass man ihn für Dinge kritisiert. Ich mahne nur immer, weißt du, wenn man irgendwann gar nicht mehr unterscheiden kann, ob das jetzt wirklich ein nach Gerichtsurteil offensichtlicher Faschist wie Höcke wenn der irgendwas sagt und die gleiche Empörungskultur dann an den Tag gelegt wird, als wenn das ein Thomas Gottschalk sagt, dann stimmt was nicht, weil wir brauchen schon noch Unterschiede. Und teilweise hat man das Gefühl, aus der linken Ecke, und wie gesagt, was vor allen Dingen humanitäre Politik angeht, sehe ich mich auch deutlich mehr links als rechts, aber das kotzt mich auch total an. Die Empörungskultur ist nur deshalb so groß, weil man weiß, dass man teilweise aus der eigenen Bubble wieder gefeiert wird und man sich die Likes und die Reichweite davon verspricht. Aber vergisst, dass wir gerade wirklich in Zeiten sind, wo man genau hinschauen muss, weswegen man sich und über wen man sich aufregt. Und wenn man immer nur gleich laut in den Wald reinschreit, dann kann man beim Echo nicht mehr unterscheiden.
Wow. Jetzt droppst du ja ein Ding nach dem anderen. Das war ein guter Satz. Ja.
Danke. Jetzt
wenn
ist
man
die
immer
Zeit
gleich durch. Laut in den Wald hineinschreit, kann man beim Echo nicht mehr unterscheiden. Hast du dir das jetzt mal ehrlich, ist der von dir?
Der ist gerade aus dem Kopf
Der kam gerade so aus dir, ne? Ich wurde heute zum Beispiel bei diesem Gender Talk auch gefragt, ob ich mir das vorher skripte und mir die Fragen irgendwie vorher durcharbeite oder ob das alles aus mir rauskommt einfach so. Und dann habe ich auch gesagt, ja, es kommt einfach so raus. Und dann meinte jemand, wow, das sei ein Talent. Aber das gerade, Julian, das war wirklich gut.
Sag mal, jetzt kann ich damit gar nicht umgehen.
So, ich habe mir das heute auf die Fahne geschrieben. Ich gebe auch mal Komplimente und alle so maximal verwirrt, was mit der Heinisch los. Ja, das fand ich wirklich gut.
Ja, vielen
Dank. Na gut, wollen wir hier auch Schluss machen?
Ja, bitte. Also ich bin froh, dass wir noch ein bisschen weitergemacht haben, weil das nehme ich auch noch gerne mit. Weißt du, ich bin wie so ein kleines Eichhörnchen. Wenn deine Komplimente so Nüsse sind, die hamster ich, weil ich weiß, es werden auch wieder mal Zeiten kommen, dann muss ich mich davon noch ein bisschen ernähren.
Das ist so total okay. Schönes Bild, Julian, auch das ist sehr wahr. So, reicht jetzt aber auch. Jetzt habe ich es aufgebraucht, mein Vorrat.
So.
Für das letzte Jahr. So, Leute, schön war's mit euch.
Wir hören uns wieder am Montag.
Genau, so sieht's aus. Bis dahin, sagt, dass es uns gibt. Gebt uns 5 Sterne überall und sowieso. Wir freuen uns immer wieder auf eure Feedbacks. Ich feiere in letzter Zeit auch, dass ihr mir ständig um 0.03 Uhr, um 0.10 Uhr oder um 1.75 Uhr schreibt. Hey, Heini, ich habe gerade den Wochenkickstart schon gehört. Ich konnte nicht abwarten bis morgen. Das fühlt sich immer so ein bisschen falsch an. Wenn ich mir mal denke, nein, morgen müsst ihr das hören. Am Montag. Nicht irgendwie mitten in der Nacht davor. Aber freut uns natürlich.
Finde ich auch schön. Leute, dann hören wir uns Montag wieder. Ihr wisst doch, ihr wisst Bescheid. Wir haben euch ganz lieb. Wir sind raus. Diana.
Und der Julian.
Tschüss.
Tschüss.